vorläufigen Entscheidungen des ISB und des FESBI fortzusetzen. Wenn Sie die Sitzungsunterlage 160.2a zur Hand nehmen, da finden Sie die mittlerweile schon bekannte Tabelle der bisher besprochenen Themen. Und heute würde es 6 Themen, die vom ISB behandelt worden sind, zu besprechen gelten. Und zwar sind das die Themen, die der ISB und der FESBI im September behandelt haben. Wir haben zwischenzeitlich im Oktober weitere Themen zu LISIS behandelt. Die sind aber noch nicht Gegenstand der heutigen Sitzungsunterlage. Das erste Thema, das ist ab der Seite 5 auf dieser Sitzungsunterlage. Das bezieht sich auf den Anwendungsbereich von dem neuen Leasingstandard. Und da ging es um die Frage, ob ein ausdrücklicher Ausschluss von Vorratspositionen aus dem Leasingstandard notwendig ist oder nicht. Der Hintergrund für diese Diskussion ist der Unterschied zwischen IFRS und US GAAP. US GAAP hat eine ausdrückliche Ausschlussregelung in den Leasingvorschriften, dass Vorratspositionen nicht Gegenstand sein können von Leasingverträgen. Und in IAS 17 findet sich das nicht. Vor dem Hintergrund sollte geprüft werden, ob, wenn man auf einen solchen expliziten Scope-Ausschluss verzichtet, ob das für US GAAP irgendwelche Änderungen in der Accounting-Praxis nach sich zieht. Das haben die Boards diskutiert und Sie sehen auf der Seite 6, dass man sich jetzt dazu entschlossen hat, eine solche Scope-Exclusion für Vorräte nicht in den Standard aufzunehmen. Und das wäre von Ihnen kurz zu kommentieren, ob Sie damit einverstanden sind. Wie gesagt, für die IFRS-Welt würde sich damit nichts ändern.
Herr Kleiner, vielleicht können Sie mir das erinnern bei den beiden Bullets, die Sie haben. Das zweite Argument habe ich überhaupt nicht verstanden, was das bedeuten soll. Zur sicheren Vermeidung von Leasingverträgen. Wie kann ich denn Leasingverträge vermeiden, indem ich dann das Kurve
Ich würde mal annehmen, zur Sicherung Vermeidung, dass bestimmte Transaktionen als Leasingvertrag zu bilanzieren sind. Das sollte es
sein. Genauso wollte ich das eigentlich verstanden wissen. Also es sollte nicht passieren, dass es Leasingverträge gibt, die Vorratspositionen zum Vertragsgegenstand haben.
Es sollte nicht passieren, dass es Verträge zu Vorratspositionen gibt, die als Leasingverträge kategorisiert werden.
Verträge kann es ja wohl geben. Ich kann ihn nicht ausschließen. Das ist Standard
ausgeschlossen. Was aber so ein bisschen natürlich wieder bei IFRIC 4 landet, wo man ja gesagt hat, es gibt Arrangements und der eine oder andere hat immer wieder Arrangements gehabt und ist noch nie auf den Gedanken gekommen, dass das ein Leasingvertrag sein könnte. Und es wird ja bewusst eigentlich erstmal gesagt, hört mal, ihr müsst mal gucken, ihr habt da so vieles, ist das denn nun ein Leasingvertrag oder nicht? Und hier will man eben mehr oder minder sicherstellen, dass an einer Stelle keiner zu gucken braucht und nicht auf die Idee gebracht werden kann.
Ich hatte es gerade nicht klargestellt. Wir haben gerade keine Scope Exclusion, das heißt, ich muss gucken, ob diese Verträge so oder so.
Wobei es mir wirklich schwerfällt, also mir darunter was vorzustellen. Denn ich sag mal, wenn ich mir angucke, wie Vorräte in IAS 2 definiert werden, dann ist die Frage, wie kann ich daraus überhaupt jemals einen Leasingvertrag stricken? Also wenn ich sage, das sind im Grunde genommen Güter, die eingehen müssen in irgendeiner Form in meine Produktion, dann ist die Frage, fein, wie soll ich es denn dann vermieten? Also
genau die Position findet sich auch in den Arbeitspapieren von dem Staff, weil die haben Outreach und Analysen gemacht. Und das ist eben auch eines der Hauptargumente, dass wenn ein solcher Gegenstand eines Leasingvertrages würde, dann würde er eben seine Charaktereigenschaft als Vorratsposition verlieren. Genau.
Es gab mal, es wird jetzt sehr schwieriges, ein sehr schwieriges Thema, die Idee, wie das mit Zuchtochsen und Zuchtebern und Ähnlichem ist. Die geleast werden. Es ist nur die Frage, ob die bei jemandem im Vorratsvermögen sind, was ja in IAS 41 potenziell unausgesprochen bleibt, weil die Agricultural Assets ja irgendwie ein sui generis sind.
Das nächste Thema wäre dann ab der Seite 6 auf der Sitzungsunterlage. Da geht es um Leasinggeberfragen und zwar speziell die Anwendung von bestehenden Regeln für finanzielle Vermögenswerte auf die Leasingforderung. Und da hat der ISB bzw. auch der FESBI zunächst einmal bestätigt, dass im Rahmen der Folgebewertung für die Leasingforderung die fortgeführten Anschaffungskosten zugrunde zu legen sind auf Basis der Effektivzinsmethode. Dann der zweite Punkt, Sie finden das auf der Seite 7 in dem Kasten. Der zweite Punkt war, wie im Rahmen eines Impairment-Tests für diese Forderungen aus Leasingraten vorzugehen ist. Und da wird auf IAS 39 verwiesen und das ist eine Vorgehensweise, die auch in dem ED schon so enthalten war. Und dann taucht nochmal eine etwas überraschende Frage auf, nämlich ob dem Leasinggeber die Möglichkeit gegeben werden soll, für die Leasingforderung eine Fair-Value-Option zu bekommen. Man hat sich dagegen entschieden, das heißt, eine solche Option soll nicht in den Standard aufgenommen werden. Die Mitarbeiter vom ISB wurden aber gebeten, nochmal zu prüfen, ob sich daran etwas ändert, wenn diese Leasingforderung möglicherweise zum Verkauf oder zur Übertragung steht.
Hintergrund war die Sorge einiger, ich meine aus dem FASB kommend eher, die sagten, wie ist es denn zu sehen, wenn letztlich das Geschäftsmodell ist, generieren solcher Leasingforderungen und securitizen oder forfettieren oder Factoring draus zu machen, sorry. Und dieses Thema ist aber im Oktober in den Unterlagen dabei und ich gehe davon aus, dass es bei der Aussage bleibt, dass man sagt, das ist dann ein zweites Rechtsgeschäft und in dem Moment, in dem ich die Forderung dann verkaufe, mit allen Rechten und Pflichten, ja gut, dann kann ich potenziell einen Gewinn realisieren.
Aber doch nach Held for Sale erst in dem Augenblick, wo dann wirklich der Verkauf stattgefunden.
Genau dann.
Eine Lower of Cost or Market Finanzierung.
Eben.
Sie testen unseres Wertreichs jetzt auch unter der Verkaufszene. Oder die Kosten
ist noch nicht verkauft. Nee, aber auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, warum ich jetzt hier bei Leasingforderungen einen anderen Weg gehe als bei Handelsforderungen.
Nein, genau den gleichen will man ja gehen.
Und nee, sagen, aber dann müsste man es anders lösen, denn nach IFRS 9 dürfte ich derartige Dinge dann gar nicht at cost bilanzieren. Die müssten at fair value bilanziert werden, weil sie eben nicht in der Absicht zu halten bestehen.
Da komme genau ich den Weg will man aber nicht gehen, sondern sagen, es ist wie jede Handelsforderung eine Forderung, die ich zunächst eine at cost Bilanzierung hat. Wenn ich jetzt in meinem Geschäftsmodell anschließend sage, ich habe diese Forderungen, aber ich verkaufe sie, dann sind Sie auch an dem gleichen Punkt, den Sie haben, wenn Sie als ganz normales Warenunternehmen sich des Factorings bedienen.
Aber das ist ja der Punkt. Factoring würden wir heute nach IFRS 9 abbilden und würden, also wenn wir es nach IFRS 9 abbilden und nicht nach dem Revenue-Standard, würden wir immer in die Fair Value-Bewertung kommen. Immer.
Aber nur wenn das Geschäftsmodell von Haus aus Factoring ist.
Klar,
das ist,
aber,
bei diesen Leasinggesellschaften, um die es geht,
wenden die Forderungen anbringen, die ins sogenannte Doppelstockmodell. Und dann habe ich eine ganz klare Veräußerungsabsicht. Die Dinger werden als Lease rausgehauen und werden sofort im Grunde genommen einmal gedreht. Und da würde ich sagen,
das war nicht das Geschäftsmodell, was denjenigen vorschrieb, sondern da hieß es, und werden dann nach einer Zeit des Warehousing zusammengefasst und möglicherweise gedreht. Und also, das ist ein bisschen ein anderes Modell. Ja,
aber da sollten wir hier auf jeden Fall also mal Rücksprache mit dem BDL nehmen, denn das ist ein absolut klassisches Modell hier. Okay. Dass die Dinger ins Doppelstockmodell eingefügt werden und dann habe ich nämlich genau das Thema. Und dann leuchtet mir nämlich wirklich nicht ein, warum ich sage, ich mache jetzt hier eine andere Beurteilung, als ich das für normale Kleidung machen würde.
Aber hier ist er eher gemeint, ich habe normal, was ich Assets, die ich, weiß ich, in meinem Unternehmen, was ich bewirtschafte. Und dann komme ich auf die Idee, das zu verkaufen. Das ist da hier auch. Und dann bin ich im Held for Sale und dann bin ich lower of cost on market. Und das ist ja dann richtig. Nur wenn originäres Geschäftsmodell ist, was ich kaufe, dann um sie weiter zu verkaufen, dann wäre ich auch bei dir. Das ist dann eine Fair-Value-Bilanzierung.
Die zweite Sache, die ich habe, ist, dass ich hatte das mit Alan Teixeira vor ein paar Wochen mal besprochen, dass man sagt, der Leasinggeber soll bitte bei der Bewertung IAS 39 für den Impairment-Test anwenden, halte ich für sachgerecht. Nur muss man sich überlegen, der ändert sich ja nun gerade. Ja, das heißt, solange wir also ein Incurred-Loss-Modell haben, ist es das eine. Die Frage ist, würde ich jetzt damit dann auch die gesamte Expected-Loss- und 3-Bucket-Lösung dann hier anwenden? Ja, gut, also ich meine, was auch immer wieder kriegen. Ich meine, man muss sich halt im Klaren sein, bei allen Standards, die im Augenblick verabschiedet werden, wo in irgendeiner Form ein Verweis auf Finanzinstrumente gemacht wird, gibt es typischerweise ja immer zwei Regelungen, nämlich eine zu IAS 39 und eine zu IFRS 9. Die Frage ist, was passiert dann, wenn wir bei IFRS 9 sind? Also, ich glaube, das sollte man einfach auf dem Schirm behalten.
Okay, das nächste Thema.
Eine Anmerkung, die ich noch habe, ist die Verpflichtung zur Anwendung der Effective Interest Method. Ist natürlich etwas seltsam, wenn ich im Revenue Recognition Standard das ganze Thema Verzinsung mal für alles, was nicht eine explizite Zinskomponente habe, rausnehme. Ja, was, ja, wenn man einfach überlegt, als Unternehmen hat man ein paar Büroräume zu viel, vermietet die an jemand anders, dann muss man heftig mit Zinses und Zinseszins rechnen, während man gleichzeitig seine Hauptleistung, den Verkauf von Waren und Gütern, auf Ziel, wenn dann keine explizite Komponente drin ist, und wenn, oder aber wenn das Ding unter einem Jahr ist, lasse ich das ganze Thema raus. Und das ist für mich so ein bisschen ein Schiefstand, dass ich im Kleinen in dem Fall beim Leasing schön mit Zinsen und Zinseszins arbeite, in meinem großen Geschäft davon eigentlich befreit werde.
Ich weiß nicht, wie ich da so einen Widerspruch sehen würde, wenn ich sagen würde, dass ich überall dort Zinseffekte zu berücksichtigen habe, wo sie material sind. Eben, und deswegen finde ich es auch in Ordnung, da nicht abzuzinsen, während ich hier, wenn ich Leasingverträge habe.
Der Ausschluss von Verzinsung im Revenue Recognition Standard hat nichts mit Material zu tun.
Ja, aber das ist.
Ich kann einen Material-Zinseffekt haben und muss nach Revenue Recognition trotzdem nichts machen, weil die Einschränkung ist, es muss eine explizite Finanzierungskomponente drin sein. Das ist das Kriterium in Revenue Recognition. Abgesehen davon, dass ich bis 12 Monate, und es kann noch so wesentlich sein, auf jeden Fall raus bin.
Gut, aber
und das ist der Punkt, dass ich eben sage, bei dem einen spricht man auf eine explizite Finanzierungskomponente an, während man hier sagt, ob die drin ist oder nicht. Das machst du mal auf jeden Fall.
Da würde ich an der Stelle aber dann formulieren und würde sagen, also da sehe ich den Fehler eher auf der Seite von Revenue Recognition. Denn wenn ich sagen würde, egal ob das explizit oder implizit ist, in dem Moment, wo es material ist, ist das zu berücksichtigen. Das wäre meine Sicht.
Das ist nur mal der Kompromiss auf der Revenue Recognition-Seite. Mit anderen Worten, wir kriegen zwei Re-Exposures und haben die Möglichkeit, das Cost-Cutting-Issue an beiden Stellen vorzutragen.
Das Thema Leasinggeber, andere Folgebewertungsthemen finden Sie ab Seite 7 in der Unterlage. Da sind drei Einzelfragen angesprochen worden. Die erste ist die Folgebewertung von dem Residual Asset. Und da wird im Rahmen des der Impairment-Betrachtung auf IAS 36 verwiesen. Das ist eine Vorgehensweise, die auch in dem Exposure Draft schon so vorgeschlagen war, in ED 59. Und ich denke mal, das ist eine Lösung, die man sicherlich nachvollziehen kann und auch der man zustimmen kann.
Also, das würde ich bedingt so sehen. Und zwar aus folgendem Grunde. Ich habe im Augenblick in IAS 36 einen Höchstwerttest. Nämlich den höheren Wert aus Nutzungswert und Veräußerungswert. Und ich glaube, dass man an der Stelle sich überlegen muss, was ich mit dem Rest-Asset eigentlich vorhabe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gehe immer auf den höheren Betrag aus fortwährender Nutzung, also aus einer zweiten Vermietungsphase oder aus der Veräußerung des Gutes, wenn es wieder zurückkommt, wenn ich im Grunde genommen von vornherein relativ klar sage, dafür gibt es keine zweite Mietphase, weil die erste Mietphase schon so lang ist, dass ich im Grunde genommen eine Anschlussmieterabvermietung eigentlich gar nicht machen kann, dann ist die Frage, macht es dann denn Sinn, überhaupt einen Test zu haben, wo ich sage, ich prüfe überhaupt noch den Nutzungswert, oder ist es dann nicht sinnvoller, im Grunde genommen direkt nur auf den Exit-Price zu gehen?
Wobei man diese Restriktion in IAS 36 selber ja nicht hat. Da gibt es diese Differenzierung auch nicht. Sie können
Es gibt sie schon, wenn Sie das vergleichen mit den Regeln in IFRS 5. Da haben Sie im Grunde eine ähnliche Regelung, auch einen Niederstwerttest, nur eben ohne den Höchstwerttest, weil die Nutzung, die fortgesetzte, eben keine Rolle mehr spielt. Der Unterschied ist, dass ich bei IFRS 5 eben diesen Jahreshorizont habe. Der würde jetzt hier halt wegfallen, wenn ich sage, ich begebe mich in eine Mietphase, die 3, 4, 5 Jahre lang ist. Dann ist die Frage, soll ich jetzt 5 Jahre lang oder sagen wir 4 Jahre lang mal einen Test machen, einen höheren Wert aus Nutzung und Verkauf, bevor ich dann im 4. Jahr feststelle, nee, eigentlich will ich sogar verkaufen, und würde dann in die IFRS 5-Bewertung kommen und dann auf einmal unter Umständen eine Abschreibung erst relativ spät vornehmen. Also da bin ich mir einfach nicht sicher, ob das immer zu einem sachgerechten Ergebnis führt oder ob man nicht im Grunde genommen sich überlegen muss, was ich mit dem Rest-Asset eigentlich vorhabe.
halte den Punkt mal fest.
Ich habe noch eine andere Anmerkung zu dem auf Seite 8, die Nummer 2 zu Ihrer vorläufigen Beurteilung. Ich finde, das ist vielleicht ein bisschen schnell geschossen, wenn man sagt, aus Gründen der Praktikabilität ist dem vorläufigen Beschluss zuzustimmen. So kann man die Effekte eigentlich gar nicht bestimmen. Wir können meines Erachtens erwähnen, ich meine, wir gehen ja hier von einem allgemein gültigen Konzept aus, dass ich erfolgsneutral behandle, was halt eben die Zukunft von dem Ganzen behandelt und was jetzt nicht gemacht wird, der Vereinfachung halber. Okay, das verstehe ich, aber wenn ich von so einem Konzept abweiche und dann einfach nur zu sagen, es ist praktikabler, dann gilt das für viele andere Dinge auch. Also ich würde es mehr auf Wesentlichkeit beziehen, wenn ich sowas mache, aber das kann ich nun wiederum nicht beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei bestimmten Verträgen, wenn ich hier sehe, Index oder Preisänderung, dass das ganz gravierende Effekte haben kann.
Ich muss zugestehen, als ich diese Passage hier gelesen habe, nochmal in Vorbereitung auf die Sitzung heute, ich glaube, da habe ich auch ein bisschen zu klar definiert oder geschrieben, dem ist zuzustimmen. Ich glaube, man sollte so eine Differenzierung, wie Sie die gerade vorgeschlagen haben, Wesentlichkeit sicherlich ins Spiel bringen. Denn per se zu sagen, das ist okay, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ja.
Auf Wesentlichkeit beziehe, muss ich eigentlich die Entscheidung umdrehen. Da muss ich eigentlich sagen, du musst weiterhin dem Konzept folgen und die Dinge der Zukunft erfolgsneutral neutralisieren. Es sei denn, es ist unwichtig, aber dann ist sowieso ein anderes Thema. Aber so ist die Entscheidung anders. Ich würde einfach nur sagen, vielleicht gucken Sie sich das nochmal genauer an, auch wenn vom Board dann noch mehr kommen, weil so ist für mich die Begründung noch nicht ganz klar, warum der Board eigentlich da von so einem Konzept abweicht.
Ähnlich ist ja auch die Diskussion zu dem dritten Punkt, der hier nochmal auftaucht. Da geht es um die Anwendung des Neubewertungsmodells auf das Residual Asset. Da haben die beiden Boards auch erstmal vorläufig beschlossen, dass die verboten sein soll. Und auch da würde man sich fragen, warum ist das aus konzeptionellen Gründen nicht möglich, auch für dieses Residual Asset die Neubewertungsmethode anzuwenden. Und auch da kann man dann vielleicht im Rahmen der Besonderheit der Leasingverträge damit argumentieren, dass das nachvollziehbar ist, dass die Neubewertungsmethode nicht zugelassen wird. Aber grundsätzlich, konzeptionell ist es eigentlich nicht einsichtig.
Ich hatte überlegt, ob der Grund dafür eventuell in der Erlöserfassung liegt. Denn was ich doch mache ist, nehmen wir mal an, wir haben irgendein Asset, was eine relativ lange Nutzungsdauer hat, ein Useful Life hat, sagen wir 20 Jahre, und ich vermiete das jetzt für 7 Jahre, nachdem ich es vorher schon 3 Jahre habe liegen lassen. Dann wird sich der Wert mittlerweile ja verändert haben und die Frage, die sich ja gestellt hat, ist, was buche ich jetzt eigentlich aus dem ursprünglichen Asset? Wenn ich jetzt nach 7 oder 8 Jahren erste Vermietungsphase bin, ist die Hälfte des Useful Life rum. Und wenn ich jetzt in eine zweite Vermietungsphase gehe, ist die Frage, was buche ich jetzt eigentlich aus? Wenn praktisch das Residual Asset immer auf Basis der historischen Anschaffungskosten bewertet wird, dann das folgt ja dann daraus. Ich aber feststelle, dass womöglich der Marktwert dieses Gutes schon weit nach oben gegangen ist und ich logischerweise den Mietvertrag ja nicht ausrichten würde an meinen historischen Gestehungskosten, sondern an den aktuellen Marktverhältnissen, dann kann das einen Revenue Recognition Effekt haben. Und den würde ich unter Umständen vermeiden können, wenn ich sage, ich gehe hier eine Neubewertung.
Das heißt, Sie sind grundsätzlich auf der gleichen Linie wie auch die Boards, dass man das untersagen sollte.
Also ich könnte das zumindest verstehen, wenn das der Hintergrund ist, dass man sagt, also ich gebe Ihnen recht, es ist nicht konzeptionell begründbar, wenn ich sage, warum darf ich vermietete Assets im Grunde genommen nicht neu bewerten, wenn ich es bei allen anderen darf. Die Begründung liegt hier, glaube ich, darin, dass ich sage, ich habe hier einen Revenue Recognition Aspekt. Denn in dem Moment, wo ich eben nicht über die gesamte Useful Life vermiete, sondern nur über einen Teil, habe ich ja diese Teilausbuchungsfrage. Und insbesondere dann, wenn der Marktwert sich halt deutlich entfernt von den historischen Kosten, habe ich halt die Frage, okay, wie viel darf ich jetzt eigentlich nehmen und wie viel darf ich nicht nehmen? Dass das einfach dieses Cross-Cutting-Issue ist, was die damit adressieren wollten. Das weiß ich nicht.
Ab der Seite 8 finden Sie dann die Diskussion zu dem Thema Restwertgarantien beim Leasinggeber. Da ist es vielleicht ganz sinnvoll, zunächst nochmal Ihre Position im Rahmen der Stellungnahme in Erinnerung zu rufen. Sie hatten vorgeschlagen, dass wenn Restwertgarantien im Zeitpunkt T0 einen inneren Wert haben, dann sollten sie in die Erstbewertung der Leasingforderung einfließen. Und wenn die keinen solchen inneren Wert haben, dann sollten die berücksichtigt werden bei dem Impairment-Test für das Residual Asset. Und den Vorschlag, den der ISB jetzt zu diesem Thema gemacht hat, ist zunächst einmal, dass man zugesagt hat, zu Restwertgarantien in allen drei Ausgestaltungen im Standard Stellung zu nehmen, nämlich ob solche Restwertgarantien vom Leasingnehmer selber kommen, von Related Parties oder von externen Dritten. Das ist ja grundsätzlich erstmal zu begrüßen, dass alles adressiert wird. Schön wäre natürlich gewesen, wenn man hier schon gesagt hätte, wie man sich das vorstellt, was die inhaltlichen Regelungen sind. Das wird aber nicht zur Verfügung gestellt. Und bei der zweiten Frage, wie sind die Restwertgarantien zu berücksichtigen, ist man vom Grundsatz her Ihrem Vorschlag gefolgt oder er entspricht Ihrem Vorschlag, dass diese Restwertgarantien bei der Folgebewertung Residual Assets eine Rolle spielen, Impairment-Frage. Allerdings wird nicht differenziert im Zeitpunkt T0, haben diese Restwertgarantien einen inneren Wert, der von 0 abweicht oder nicht.
Das verstehe ich weiterhin nicht, das muss ich sagen. Also meines Erachtens wäre das zu berücksichtigen, so wie wir es auch aufgeführt haben. Wir reden ja auch bei unserer Meinung nicht nur über das Impairment, beim Impairment, sondern das ist ein Wert, wenn ich Ihnen definitiv eine Restwertgarantie gebe. Also ich verstehe einfach schlichtweg da die Lösung B nicht in Ihrer Textziffer 25, was ja auch eine Änderung zu der früheren Meinung ist, wie ich es verstanden habe. So wie ich es B gelesen habe, wenn die überhaupt nicht betrachtet. Also nur bei Impairment, sonst gar nicht.
Und das führt dann gegebenenfalls zu der Situation, dass ich, wenn das jetzt zum Beispiel indexbezogen ist und auch die Restwertgarantie könnte ja von einem Index abhängen. Und jetzt könnte ich das Ganze ja so strukturieren, dass mir die Restwertgarantie so ein bisschen als Hedge für meine Leasingzahlungen läuft, ne? In dem Moment, in dem ich sage, wenn der Index hochgeht, oder wenn der Index runtergeht, gehen vielleicht meine Leasing-Einnahmen raus, das habe ich genau umgedreht in der Restwertgarantie, dann gleicht sich das aus, mit dem Ergebnis, dass ich den Verlust, den ich am Anfang in meinen Leasingzahlungen aufgrund des gefallenen Index habe, die würde ich durch die G&V ziehen, den Gegeneffekt, weil ich sage, ist mir wurscht, egal, kriege ich über die Restwertgarantie alles wieder zurück, den würde ich aber erst ganz zum Schluss realisieren, damit kriege ich meiner Ansicht nach ein sehr schiefes Bild, weil ich im Endeffekt Verluste realisiere, von denen ich weiß, dass sie mir irgendwann ausgeglichen sind, werden, was dann zum Beispiel schon mal der gesamten Verlustausgleichsgeschichte in IR 37 widerspricht. Was ich mich auch noch gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer von einem Dritten gegebenen Restwertgarantie und einem Versicherungsvertrag? Ist doch einfach nur, dass ich mir zugesagt habe, wenn irgendein Ereignis eingetritt, dann kriegst du von mir Geld. Das ist eigentlich Versicherungsvertrag. Ja, und das ist dann die Frage, dass man dann sich manchmal überlegen muss, wenn jetzt zum Beispiel Versicherungen irgendwann ins Geschäft einstecken, Restwertgarantie zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon macht. Ne? In welchem Standard seid ihr dann eigentlich mit diesen Restwertgarantien?
Wie der Standard offen ist zwischen Restwertgarantie als Finanzgeschäft, wenn es eines sein könnte, oder als Versicherungsgeschäft. Da bleiben wir bei dem, was die Mitarbeiter mal genannt haben, the funny boundaries. Das heißt, je nachdem, wo Sie Ihr Hauptgeschäftsmodell sehen und wo Sie selber es einsortieren. Aber Restwertgarantie sind das Thema die Finanzgarantien. Nein, das ISB hat an der Stelle eigentlich gesagt, Sie landen vermutlich aus der Sicht des Garantiegebers. Nur das ist ja in Versicherungskontrakte abgebildet. Sie als Versicherungsnehmer sind auch nicht Gegenstand des Versicherungsvertragsstandards.
For the time being.
For the time being at least. Und dass wir da gesagt haben, sie landen vermutlich am Ende auf halbwegs den gleichen Füßen und dann möchte man nicht den, für den das ein Geschäft im Rahmen seiner Finanzgeschäfte ist, dazu bringen, den Versicherungsstandard Kontraktestandard anzuwenden, wenn es im Grunde materiell wohl keine dramatische Auswirkung haben wird. Aber ich glaube, jetzt kommen Sie auf eine ganz andere Baustelle als die Sie jetzt hier in Leasing ganz kurz ansprechen wollten.
Aber vielleicht trotzdem, meine Frage ist, Frau König, vielleicht können Sie da helfen. Ich verstehe nicht die Gründe, warum, was hier in dem Paper 25b ist, warum jetzt eine Restwertgarantie überhaupt nicht beim Lesser berücksichtigt wird. Nur im Rahmen von Impairment, aber sonst nicht. Aber
gar nicht, sondern erst ganz zum Schluss.
Nee, gut, dann bekommt.
Ganz zum Schluss. Wenn Geld kommt,
So wie Cash Accounting für klar, klar.
Gar nicht, ist nicht richtig.
Ja, aber dann ist der Vertrag auch zu Ende und das Accounting ist beendet, dann schließe ich das ab.
Kommt aber an den
Schluss gewesen. Gut. Aber wenn ich das von Anfang an habe, wenn ich meinen Leasingvertrag, und das ist ja nichts Ungewöhnliches, so strukturiert habe, du hast ja zu Beginn so Beispiele gebracht, wo im Grunde ein gewisses Bewegung, Movement ist zwischen Restwertgarantie etc., ganz klar ein Bestandteil drin. Warum man das jetzt ganz rausnimmt, das habe ich nicht verstanden. Die Gründe sind ja...
Ich glaube, dass die Beispiele etwas anders waren. Die, über die wir diskutiert haben, war die Tatsache, dass Sie im Rahmen des Leasingvertrages eine Absicherung des Restwertes haben, so als eine Secondary Line of Defense. Und da gesagt wurde, das berücksichtige ich natürlich bei der Betrachtung, ob ich ein Impairment brauche oder nicht. Und das ist auch nicht erst ganz zum Schluss, sondern es ist fortlaufend im Vertrag. Die Thematik im Übrigen sagt aber, ich gehe auf den Wert zum Ende des Laufzeit ein und nicht nur auf den Betrag der Restwertgarantie, sondern ich gehe auf das ein, was ich erwarte. Und ich würde im Normalfall, deswegen werde ich vielleicht nicht bei Ihnen davon ausgehen, dass der Wert der Restwertgarantie unter dem ist, was ich erwarte, denn Restwertgarantien mache ich ja zur Absicherung und nicht als Geschäftsmodell.
Ist Teil des Geschäfts.
Heißt das, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, die Restwertgarantie wird berücksichtigt, allerdings mit dem Wert, wie ich es zum Schluss erwarte.
Aber nein, ich gehe davon aus, dass ich auf den Restwert dieses Gegenstands, wenn ich ihn jetzt als bei D-Record, was ich also erwarte, was mit welchem Wert das, was der Endwert ist für den Leasinggegenstand, und dabei nicht auf die Restwertgarantie abstelle, sondern auf den, sagen wir es im deutschen Sprachgebrauch, beizulegenden Wert.
Ja, aber das ist doch der Punkt.
Wenn ich eine Konstellation habe, dass ich sage, nach den Vorschriften kriege ich einen Wert für mein Residual Asset von 80.
Ja.
Ich habe aber eine Restwertgarantie von 100. Dann würde ich mich doch hinstellen und sagen, ich lasse das Ding mit 80 in den Büchern, die ganze Zeit durch, und am letzten Tag, wenn ich meine 100 kriege oder die 20 Differenzzahlung bekomme, diese Differenzzahlung, obwohl sie von Anfang an klar ist, die bekomme ich, diese Differenzzahlung werde ich am allerletzten Tag erst realisieren.
Sorry, ich glaube, und das war das, was ich gerade sagen wollte, wir sind davon ausgegangen, dass, wenn Sie davon ausgehen, dass das gute Stück am Ende 80 wert ist, Sie aber eine Restwertgarantie haben von 100, dass das überhaupt nicht der Fall war, den wir eigentlich betrachtet haben, sondern dass ja auch der Normalfall der ist, dass Sie davon ausgehen, dass es am Ende 80 wert, da man aber nie weiß, was kommt, haben Sie zumindest eine Restwertgarantie, dass es nicht weniger als 75 ist. So.
Ein Bilanzierungskonzept insofern, nicht beide Richtungen abbilden können?
Ein Bilanzierungskonzept muss beide Richtungen abbilden können. Ich gebe Ihnen auch recht, dass wir den Punkt dann vermutlich in der Kommentierungsfrist nochmal mit aufnehmen müssen oder vielleicht auch nochmal beim Drafting mit berücksichtigen. Aber die Aussage war einfach, dass die Restwertgarantie nur insofern berücksichtigt wird, als ich für mein Impairment gucke, ob ich das nun zu berücksichtigen habe, ja oder nein.
In
den Floor einbaue, genau.
Ganz dankbar, wenn das wirklich nochmal aufgegriffen wird, weil das ist wirklich ein Strukturierungselement, was ja nun nicht allzu selten ist. Und wenn das nicht in der Leasingforderung abgebildet wird, wenn es denn existent ist, dann muss ich sagen, verstehe ich es nicht ganz.
Insbesondere, wenn das Asset 80 hat und die Restwertgarantie ist 60, da gibt es natürlich nichts abzubilden. Mhm. Ja? Da gibt es auch nichts vorher zu realisieren, denn am Ende des Tages ist ja meine momentane Erwartung, dass ich zum Schluss aus der Restwertgarantie nichts kriege, weil der Trigger für die Zahlung aus der Restwertgarantie nicht kommt. Und deswegen die einzige Situation, wo die Regel irgendwo zur Anwendung käme, wäre gerade, wenn die Restwertgarantie höher ist. In der Situation macht die Regelung aber eigentlich keinen Sinn, okay, weil die sichere künftige Zahlung einfach mal außen vor lasse.
Okay, also Restwertgarantien gibt es aber auch nicht for free, das sind wir uns vielleicht auch einig.
Ja. Genau, der Punkt für einen Versicherungsvertrag.
Also ich denke, im Rahmen der Kommentierung des Re-Exposures wird dann der Punkt auf alle Fälle auch nochmal aufgegriffen. Es wird ja immer freigestellt, dass man vielleicht zusätzliche Aspekte noch anbringen kann. Zu dem Thema des Ausweises innerhalb der Bilanz und hier betreffend den Leasinggeber ab Seite 9 und auf Seite 10 vor allem finden Sie den Vorschlag, den der ISB jetzt unterbreitet hat. Und zwar soll entweder in der Bilanz eine Zeile Leasingforderung und eine Zeile Residual Asset ausgewiesen werden und die beiden sind dann zu einer Summe zusammenzuführen in der Bilanz, die da heißt Lease Assets, oder alternativ diese Lease Assets sind als einzige Zahl in der Bilanz zu zeigen und die Aufteilung und die Differenzierung ist im Anhang zur Verfügung zu stellen.
Ich habe mich gefragt, wie das in der Bilanz passieren soll, weil ich davon ausgehe, dass ich mit der Leasing-Forderung das mache, was ich mit meinen Vermögensgegenständen immer mache. Ich unterteile sie in einen Short-Term und einen Long-Term. Der Short-Term-Teil geht nach oben, der Long-Term-Teil geht nach unten. Current und Non-Current. Das Residual Asset dürfte Long-Term sein. Ja? Dann habe ich aber oben eine Zeile Short-Term-Lease, unten eine Long-Term-Lease und dann das Residual Asset. Wie kann ich die drei jetzt in der Bilanz zu einer Summe addieren, wenn sie an ganz verschiedenen Stellen stehen und wie passt das mit den Summen für Short-Term- und Long-Term-Asset? Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, wie ich das machen soll. In den Notes kann ich es immer machen, weil ich dann eine andere Aufgliederung habe in der Bilanz. 3D. In der Bilanz, in der, ja mit 3D-Brillen vielleicht, ja, aber ansonsten konnte ich es mir eigentlich nicht vorstellen, wie das passiert ist. Oder schließen wir die Leasing-Forderung aus der Pflicht der Aufteilung in Short-Term und Long-Term aus, was meiner Ansicht nach auch keinen großen Sinn machen würde.
Also nach meinem Verständnis müsste es so sein, dass genau die Aufteilung erfolgt in die beiden kurz- und langfristigen Teile. Und dann könnte es tatsächlich so sein, dass die Residual Assets bei den kurzfristigen mit 0 anzusetzen sind und zu 100%.
Bilanz keine Summe ziehen. Ich kann ja in der Bilanz, wenn ich Zeilen habe, die in zwei verschiedenen Blöcken stehen, kann ich über diese Zeilen in der Bilanz keine Summe ziehen.
Ja, aber es sind im Prinzip, hier ist es, liest es sich so, als ob es nur eine einzige Zahl ist. Aber es wären dann zwei Informationen zur Verfügung zu stellen, nämlich einmal für den kurzfristigen Teil und einmal für den langfristigen Teil.
Aber es gäbe eine Gesamtsumme, gäbe es dann nicht.
Richtig, aber das würde der normalen Systematik des Ausweises in der Bilanz folgen. Und da steht ja auch nicht immer dabei, dass man Positionen aufzuteilen.
Weshalb aber dann die Summe keinen großen Sinn macht, weil ich nur üblicherweise dann oben Short-Term-Lease-Forderung, da steht ja kein Residual Asset, ja, wenn es ein normaler langfristiger Lease ist. Unten steht dann langfristig, über die zwei unten ziehe ich eine Summe und jeder denkt, das ist das Leasinggeschäft und vergisst, dass oben ja nochmal eine andere Komponente ist. Weil eine Summe mir ja immer das Gefühl gibt, da ist jetzt alles drin. Und das ist es nicht.
Aber wir sind doch hier in den Accounts das Lesser. Und auf der Aktivseite bezieht sich sowieso alles normalerweise auf Leasingverträge und Lease Assets halt eben.
Jochen, wir dürfen nicht vergessen, dieser Standard wird in der Praxis wahrscheinlich wesentlich häufiger von Nicht-Leasing-Gesellschaften angewendet, als von Leasing-Gesellschaften, von ganz normalen Unternehmen, die ein paar zusätzliche Büros vermieten, die Parkplätze vermieten oder ähnliches. Und das ist eben da auch das Schlimme, dass man bei diesem Standard immer nur auf die professionellen Leasinggeber guckt, genauso wie man bei Financial Instruments nur auf die Banken guckt und vergisst, dass die meisten, die es anwenden müssen, Unternehmen sind, die deswegen auch zum Beispiel gar keine Gedanken haben über Zinsen oder ähnliches, die sagen, hier auf meinem Flur sind drei Büros frei, die vermiete ich an irgendjemand und sich keine Gedanken über Zinsen machen, was nimmt man hier in der Gegend, so und so viel und das nehmen die als Mieteinnahmen. Das sind die meisten, die es bilanzieren und das wird immer wieder vergessen.
Der letzte Punkt, den finden Sie auf Seite 10, das ist der Ausweis in der Kapitalflussrechnung. Da wird jetzt vorgeschlagen, dass die Einnahmen aus den Leasingraten, die Zahlungen aus den Leasingraten als operative Tätigkeit auszuweisen sind. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, eigentlich braucht es da keine spezielle Guidance, weil das leitet sich aus IAS 7 im Prinzip ab. Bei Cashflow-Rechnung IAS 7. Würden Sie da an dem Punkt festhalten? Ich denke mal ja.
Ich habe mich nur gefragt wegen der Scope-Änderung mit den Investments, ob es da auch passt.
Das Einzige, was ich mir jetzt als Frage stelle, Christoph, wenn du jetzt sagst, dass da jemand ist, der das praktisch nur so nebenbei macht, ist das dann in Operating wirklich sinnvoll untergebracht? Bei einer Leasing-Gesellschaft würden wir wahrscheinlich nicht lange zögern und würden sagen, jo, das ist auf jeden Fall ein Operating Cashflow. Aber die Frage ist, was ist mit jemandem, der sagt, ich bin ein produzierendes Unternehmen und ich habe eben ein bisschen was nebenher, aber das ist nicht mein primärer Geschäftszweck.
Ja, aber trotzdem, weil ich mir sage, in Financing, Investing passt es mir auf keinen Fall. Deswegen, für mich ist Operating ja immer so die Restgröße und in die Restgröße gehört es rein. Weil das kein Financing und beim Ergebnis ist, das ist ja immer das Blöde, dass ein operatives Ergebnis in der GmbH immer eine ganz andere Bedeutung hat als Operating Cashflow. Also in der Cashflow-Rechnung würde ich es da sehen. Ob ich es in der GmbH auch im Operating Income sehen würde, ja, wenn es so eine Nebenaktivität ist. Da stimme ich dazu, dass es was anderes oder als Leasing umsetze oder was.
Was letzten Endes, ohne das unzulässig verlängern zu wollen, dazu zurückführt, dass man ja mal den Antritt gemacht hat, das zu kohärent darzustellen, dass wir aber im Moment immer im derzeitigen IR7 sind und der derzeitige IR7 ist, wie er ist.
Zum Thema Abbildung in der G&V ist gar nichts gesagt worden.
Noch nicht.
Ah, das kommt noch. Weil dann die große Frage ist, nenne ich das Umsätze? Nennt der Lessor seine Leasing-Einnahmen Umsätze oder nicht?
Aber gerade vor dem Hintergrund, dass das im Fluss ist, ist es noch besser, wenn es nicht in dem Standard explizit erwähnt ist, weil dann wird es ja immer komplexer, das wieder zurückzudrehen, wenn sich an IAS-7 oder ähnlichem etwas ändert.
Was im Moment ja aber überhaupt nicht auf dem Tapet steht.
Als, wenn überhaupt, müsste es als Consequential Amendment an IAS-7 passieren, damit es mit einer Reform des IAS-7 auch auf den Prüfstand gestellt wird. Ja. Das wäre auch insofern einfacher, weil dann weiterhin alle Vorschriften zur Kapitalschutzrechnung ein bisschen an einem Platz wären.
Zu dem Thema Leases wäre es das dann, was heute zu berichten wäre.